herzlich willkommen in Ullis Baumhaus. Heute die Nummer 2. Uli, was meinst du mit Menschenschutzgebiet? Und ich will es gern erklären. Menschenschutzgebiet ist der Titel meines zweiten Buches. Das ist im Herbst 2024 im Goldmann Verlag erschienen. Und ich will kurz erzählen, wie es dazu kam. Ich hatte 2011, Anfang 2012 ein Buch veröffentlicht, Ausgegeizt. Damals ein Bestseller, ein Sachbuch Wirtschaft und Gesellschaft. In der Kategorie war das erschienen und war ein Buch, das hat sich beschäftigt mit der Frage, was bedeutet es, wenn wir immer nur das Billigste kaufen, wenn wir immer nur auf den Preis schauen, was hat das in der Folge für Auswirkungen auf Wirtschaft und auf Gesellschaft. Ich habe dort gesprochen über Lieferketten, über unsere Abhängigkeit von Rohstoffen und von Despoten, die am Ölhahn sitzen. Ist auch mal ganz interessant, da heute wieder reinzuschauen, wo wir heute in den letzten Jahren viele Dinge auch im Bereich Ressourcen und Lieferketten erfahren haben und erfahren mussten, die 2012 sich noch kein Mensch vorstellen konnte oder über die man gelächelt hat. Also ich wollte länger schon vor dem Lockdown ein zweites Buch schreiben und angefangen habe ich eigentlich beim Thema Erwartung an den Staat und Engagement, also die Frage, wie weit sind wir bereit, uns zu engagieren? Was sind wir also bereit, selbst zu geben in den Staat und in die Gesellschaft? Versus andererseits, was haben wir für eine Erwartung an den Staat? Was soll der Staat für uns tun? Und das war ein Thema, über das ich viel nachgedacht habe. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und anders als man das eigentlich tun sollte, habe ich erstmal ohne Gliederung angefangen. Ich hatte keinen Titel, keine Gliederung, sondern ich habe erstmal das, was ich im Kopf hatte, immer nebenher, wenn mal Zeit war, aufgeschrieben. Und dann kam der Lockdown und im Lockdown war mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe lange nach einer sinnvollen Gliederung gesucht und habe dann irgendwann gedacht, ich mache eine Gliederung, die letztlich zeitlich aufgebaut ist, also so wie ich die Themen erfahren und gelernt habe. Und als ich das gemacht habe, habe ich angefangen, auch die ein oder andere persönliche Geschichte zu verarbeiten und habe dann beim Schreiben gemerkt, dass mir das eigentlich viel Spaß macht, mit persönlichen Geschichten eingestreut, sozusagen das Buch zu gliedern. Und ich habe eine Freundin, die Lektorin ist von Beruf, und ich habe ihr dann ein Stück davon geschickt und habe gesagt, sag mal, kann ich das machen, dass ich ein Sachbuch mit so viel autobiografischen Geschichten ergänze? Und sie hat gesagt, ja, unbedingt, mach das weiter, schreib das zu Ende. Und so habe ich es gemacht. Und ja, 2024 ist es schließlich fertig geworden. Und weil es also zeitlich aufbaut, ist das Buch so aufgebaut, dass es beginnt im Dorf. Ich komme vom Dorf und es hat also 5 Teile, das Buch. Teil 1, das Dorf. Teil 2, Natur. Wie funktioniert Natur? Basics von Ökologie. Ich bin studierter Förster, ich habe Landwirtschaft gelernt und ich erzähle davon, wie ich das gelernt habe, was mich daran am meisten fasziniert hat und was ich glaube, was heute für uns alle interessant ist, über die Basics von wie funktioniert die Natur zu wissen. Der Mittelteil des Buches heißt Markt und beschäftigt sich mit Wirtschaft. Das habe ich 2012 schon getan, mit Ausgegeizt. Also wie hängen die Dinge zusammen und welche Rolle spielt der Markt? Welche Rolle spielt, dass wir alle Kundinnen und Kunden sind, die bestimmte Dinge kaufen oder eben nicht kaufen? Und der Teil 4 ist dann die Stadt heute. Wie funktioniert Stadt? Wie funktioniert Beteiligung? Wie funktioniert Kommunalpolitik? Einfach aus meinem zum Teil sehr persönlichen Blick beschrieben, die Gegenwart von Stadtpolitik hier in Deutschland, aber auch in Europa und der Welt. Und der letzte Teil, das Kapitel 5, heißt ein Menschenschutzgebiet. So, und warum heißt es so? Dieses Kapitel beschreibt, sagen wir mal, eine Vision dessen, was wir heute wissen, wie die Stadt der Zukunft aussehen kann und wird, idealerweise. Und die Bezeichnung Menschenschutzgebiet, auf die bin ich gekommen oder auf diesen Titel bin ich gekommen, weil es für mich ein wichtiges Thema ist in meiner täglichen Arbeit, aber auch als Bürger, dass ich immer wieder wahrnehme, dass wir den Menschen aussperren. Also wir haben ein Naturschutzgebiet und da steht ein Schild und dieses Schild bedeutet, du darfst hier nicht rein oder nur auf einem bestimmten Weg und nur zu bestimmten Jahreszeiten und du darfst dies, das und jenes nicht tun. Und es ist natürlich einerseits ein gutes Stück weit berechtigt, das so zu handhaben, aber andererseits steckt da drin ein Gedanke, den ich für grundfalsch halte, nämlich, dass die Natur etwas ist, was man vor dem Menschen schützen muss. Und die allerwichtigste These, die ich in dem Zusammenhang aufstelle, ist, es ist genau umgekehrt, Leute. Wir müssen uns vor der Natur schützen. Die Natur ist viel, viel stärker als wir Menschen. Jede Naturkatastrophe zeigt uns das und auch der Klimawandel zeigt uns das. Das heißt, wir müssen ökologisch handeln und denken, um letztlich uns selbst zu schützen. Sonst wird die Natur uns schlicht platt machen. Und ich glaube, man muss das gesamthaft akzeptieren. Nur dann kann man wirklich guten und wirksamen Naturschutz machen. Und deshalb habe ich das Buch Menschenschutzgebiet genannt. Das ist also durchaus ein bisschen eine Provokation in Richtung Naturschutz, heutiger Naturschutz, amtlicher Naturschutz, behördlicher Naturschutz, aber auch Naturschutzverbände. Ich glaube, wir alle, also es ist nicht so, dass die dort im Naturschutz wissen, was richtig ist und alle anderen müssen es noch lernen, sondern auch die Natur schützen von Beruf, müssen, glaube ich, heute sich fragen, was ist bisher gut gelaufen und was muss man vielleicht in der Zukunft noch ein bisschen anders machen. Und ich kann eins vorweg schon spoilern. Ich bin der Meinung, dass unser Naturschutz viel großräumiger denken muss und sich auch viel großräumiger committen muss. Es hat keinen Sinn, wenn in jeder Stadt man da vor sich hin arbeitet, sondern man muss das viel größer denken und gesamthaft denken. Das ist also die Gliederung und die Überlegung hinter dem Buch Menschenschutzgebiet. Ich habe versucht, ein gut zu lesendes und unterhaltsames Buch zu schreiben. Ich habe es also den größten Teil im Lockdown geschrieben, aber fertig gemacht habe ich es erst danach. Ich habe bestimmt ein Jahr lang fast jeden Morgen mal 10 Minuten, mal eine ganze Stunde an dem Buch gearbeitet. Das hat mir gut getan, das macht mir Spaß und es ist für mich auch wichtig, meine Gedanken zu Papier zu bringen und die müssen ja auch aus dem Kopf und deshalb ist Aufschreiben gut oder auch Einsprechen, so wie ich es jetzt tue, gut für mich und es macht mir letztlich Spaß. So ist also dieses Buch entstanden und ich möchte gern jetzt in dieser heutigen Folge die ersten Kapitel mal kurz anreißen und das erste Kapitel heißt, wie gesagt, Dorf. Das sind jetzt also einige Seiten, die ich tatsächlich wie bei einer Lesung, mag Lesungen sehr gern, habe viele Lesungen schon gemacht, auch zu diesem Buch, die ich euch mal vortragen will. Also, Kapitel 1, das Dorf. Ich bin selber in einem Dorf aufgewachsen, ein kleines Dorf am Bodensee, in dem etwa 700 Menschen leben. Ich bin zwar in der Stadt in die Schule gegangen, in Konstanz damals, aber mein Alltag vor allem als Kind und als großes Kind habe ich im Dorf verbracht. Und auch wenn ich mich heute mit der Frage beschäftige, wie entwickelt man denn eine Stadt? Wie kann die Stadt der Zukunft aussehen? Dann denke ich an das Leben im Dorf. Und da denke ich vor allem an zwei Stichworte. Zum einen an das Ökologische, an sowas wie ein Stück weit eine Selbstversorgung und eine Kreislaufwirtschaft. Und andererseits denke ich an das Soziale, also das Stichwort Zusammenleben. Im Dorf kennt jeder jeden. Im Dorf gibt es keine Anonymität. Im Dorf wird übereinander geredet. Es gibt genauso Gossip und Mist und schlecht reden, lästern wie in jeder anderen menschlichen Gesellschaft, online oder offline auch. Und das kann man auch eng finden. Aber es gibt im Dorf auch einen Zusammenhalt. Im Dorf wirst du nicht einfach wochenlang unbemerkt tot in deiner Wohnung liegen, sondern es wird jemand merken, dass es dir schlecht geht und es wird bestimmt auch ein Angebot zur Hilfe geben. Es wird dir jemand anbieten, für dich einzukaufen, es wird dir jemand anbieten, sich um dich zu kümmern und so weiter. Und es ist ein Beispiel, von dem ich glaube, dass es das in der Stadt der Zukunft wieder viel stärker geben muss und auch wird. Man kann diese Nähe im Dorf einengend empfinden, aber diese Nähe im Sinne von Nachbarschaft, die ich gerade beschrieben habe, die ist natürlich auch wahnsinnig wertvoll. Vor allem in einer Gesellschaft, in der wir immer älter werden, in der es immer mehr Single-Haushalte gibt, in der viele Menschen alleine leben und wo wir gar nicht mehr in der Zukunft das Personal und auch nicht das Geld haben werden, damit jeder gepflegt wird, da wird es umso wichtiger sein, dass Menschen im Alter zu Hause leben können und dazu muss jemand nach ihnen schauen. Und in der Stadt der Zukunft wird es eine große Rolle spielen, dass man in solchen Nachbarschaften, in Quartieren, in Kiezen sich organisiert und dass man nacheinander schaut. Die Alten können nach Babys und nach Kindern schauen und genauso können die Jungen nach den Alten schauen und man kann sich eben gegenseitig ergänzen. Und das ist sozusagen im Prinzip nichts anderes als Sharing. Und deshalb ist das Dorf der Vergangenheit nicht einfach nur ein Auslaufmodell, sondern es gibt da auch Dinge, die man aus dem Dorf für die Stadt der Zukunft lernen kann. Und deshalb beginnt mein Buch Menschenschutzgebiet mit einem Kapitel über das Dorf. Und hier kommt ein kleiner Ausschnitt daraus. Mein Dorf. Mein Dorf ist viele hundert Jahre alt. Es liegt 450 Meter über dem Meer, ein paar Kilometer vom Bodensee entfernt, in einer klimatisch bevorzugten Lage mitten in Europa. Da bin ich aufgewachsen. Von dort stammen meine ersten Erinnerungen. Mein Dorf hat heute etwa 750 Einwohner und in etwa die Form eines Quadrates. Und wenn man sich dieses Quadrat aus der Nähe anschaut, dann erkennt man, dass es ursprünglich ein T war. Und dieses T, das waren zwei Straßen, an denen entlang kleine Bauernhöfe standen. Zu Beginn der 70er Jahre, als ich geboren wurde, wurde mein Dorf in das größere Nachbardorf eingemeindet und es entstand unter dem Siedlungsdruck der Stadt Konstanz mit der Neugründung der Universität ein kleines Neubaugebiet mit zwei neuen Straßen. Fertig war das Quadrat. Aber zurück zum Tee. An dessen zwei Straßen siedelten sich im Laufe von Jahrhunderten Bauern an. Die Bauernhöfe in unserer Region waren meist langgestreckte Gebäude. Ein Drittel Wohnhaus, zwei Drittel Ökonomie. Der Teil also, in dem die Tiere, das Futter, die Gerätschaften untergebracht waren. Neben oder hinter dem Haus ein Bauerngarten, wo ein Großteil des eigenen Bedarfes an Obst und Gemüse angebaut wurde. Vor dem Haus ein Misthaufen, der Dünger für die Felder und Wiesen. Und dort wurde Futter vor allem für das Milchvieh produziert. In meiner Kindheit waren das Grünfutter, also frisch gemähtes Gras, Heu, also getrocknetes Gras und drittens Futterrüben. Mit diesem kleinen System produzierte man Milch sowohl für den eigenen Bedarf als auch zum Verkaufen. Als ich ein Kind war, brachten die Bauern jeden Abend die Milch, die sie übrig hatten, die sie also verkaufen konnten, mit einem Handwagen zum Milchhäusle in der Mitte des Dorfes. Dort wurde die Milch abgegeben, gewogen, notiert. Und dann kam irgendwann ein Lastwagen von der Molkerei und hat alles abgeholt. Zum Hof gehörten natürlich Hühner, manchmal Ziegen, ein paar Schafe, Schweine, denen man die Reste aus der Küche zum Fressen gab. Jeder Hof ernährte eben die dort lebenden Generationen einer Familie und vielleicht noch ein paar Arbeitskräfte. Produziert wurden Milch, meist noch etwas Getreide, das ebenfalls verkauft wurde, dann Eier, vielleicht ein bisschen Obst, viele brannten Schnaps selber und was natürlich auch produziert wurde, war Fleisch. Wir hatten zu Hause keine Landwirtschaft. Mein Vater arbeitete als Professor an der Universität Konstanz und meine Brüder und ich waren drei Jungs, die ständig unterwegs waren. Der Hof, auf dem wir als Kinder am meisten Zeit verbrachten, lag genau in der Mitte des Dorfes, an der Kreuzung dieses Tees. Und die Kinder der Familie, die dort lebte, waren damals schon fast erwachsen. Wir waren also die einzigen Kinder dort. Wir waren gern gesehen und wir nahmen ja ein Jahr aus am Leben auf dem kleinen Hof teil. Ökosystem Dorf. Mein Dorf mit seiner klein strukturierten Landwirtschaft war also ein typisches Bauerndorf, ein ausgeklügeltes Ökosystem, das sich weitgehend selbst versorgte. Sprich, es gab viele geschlossene Nährstoffkreisläufe. Es war also ein relativ nachhaltiges, effizientes Habitat für Mensch und Tier. Aber es wäre damals schon seit Jahrzehnten ohne fossile Brennstoffe für Heizungen, für Maschinen nicht mehr funktionsfähig gewesen. Damals, in den 70er Jahren, waren über mein Dorf schon viele Modernisierungswellen hinweggegangen. Die Technisierung der Landwirtschaft, der Wandel vom Arbeitsochsen oder gar der Kuh zum Pferd, später zum Traktor, der Wandel der Getreideernte von der unglaublich schweren Arbeit des Sensens und Dreschens über die Dreschmaschine, die dann später zentral in den Dörfern stand und einen Teil dieser schweren Arbeit, nämlich das Dreschen, das zuvor den ganzen Winter hindurch dauerte, in kurzer Zeit erledigte und die Handarbeit mit dem Dreschflegel für immer überflüssig machte. Bis hin zum Mähdrescher, der die Ernte ab der Mitte des 20. Jahrhunderts schon fast alleine übernahm. Und in diesen Jahren wurden die ersten Auswirkungen von Urbanisierung in meinem Dorf sichtbar. Menschen, die in der Stadt arbeiteten, zogen zum Leben aufs Land, dahin, wo Platz war. Wir zum Beispiel. Und die Menschen im Dorf, die bisher alle Landwirte gewesen und daran gewöhnt waren, das ganze Jahr und sieben Tage die Woche auf ihrem Hof zu arbeiten, die suchten sich jetzt Arbeit in der Stadt. Arbeit, die besser bezahlt war als die Arbeit auf dem Hof. Arbeit, die vor allem regelmäßig war, mit Feierabend an jedem Tag und mit einem freien Wochenende. Und so wurden ihre Bauernhöfe erst zu Nebenerwerbsbetrieben und später wurden die meisten ganz aufgegeben. Und heute gibt es in meinem Dorf nur noch einen Haupterwerbslandwirt, den Müllerhof. In der kleinen Dorfschule, die meine Grundschule war, war ich einer der Besten in der Klasse. Mit dem Wechsel ins humanistische Gymnasium in der Stadt, damals für mich eine furchteinflößende riesige Schule, begann sich das zu ändern. Zum Beispiel wurden auf dieser großen Schule in der Grammatik Wörter benutzt, die es in meiner Grundschule gar nicht gab. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Bisher hatte das geheißen Werfall, Wesfall, Wemfall und Wenfall. 70er Jahre Pädagogik auf dem Dorf. Ich war ein schüchterner Junge, ich genierte mich und traute mich auch nicht zu fragen. Ich hoffte, dass das irgendwie von selbst vorbeiging. Es ging aber nicht vorbei, sondern die Klasse zog mir leistungsmäßig auf und davon und ich schrieb mittelmäßige und schlechte Noten. Und je öfter ich schlechte Noten schrieb, desto weniger Freude hatte ich an der Schule. Und je weniger Freude ich hatte, desto schlechter wurden meine Noten. Ich ging nicht gerne in die Schule, ich fühlte mich dort ausgegrenzt und unverstanden. Und eines Abends, ich war wahrscheinlich 15, saß ich mit der Familie beim Abendessen. Es war Herbst und draußen war es dunkel. An unseren Garten grenzte ein großer Acker, den Helmut bewirtschaftete. Und an diesem Abend säte er dort. Ich beobachtete den Traktor, der mit Scheinwerfern hinten und vorne hell erleuchtet, auf dem Acker im Dunkeln alleine und ruhig seine Bahnen zog. Das faszinierte mich, das wollte ich auch machen. Ich erzählte Helmut von meinem Entschluss. Er sagte, dass ich natürlich gerne bei ihm arbeiten und auch Traktor fahren dürfte. Er würde mir sogar den Traktorführerschein bezahlen. Gesagt, getan, im kommenden Frühjahr konnte ich Traktor fahren. Ich machte meine Führerscheinprüfung und wurde ein bisschen ein richtiger Landwirt. Fast jeden Tag nach der Schule schlüpfte ich in meinen Overall und ging auf den Hof. Am glücklichsten war ich auf dem Traktor, aber ich lernte vieles mehr. An den meisten Abenden fütterte ich alleine im großen neuen Laufstall Milchkühe, Jungrinder und Bullen, zusammen gut 100 Tiere. Mehrere Tonnen Futter mussten vorgelegt werden, erst Mais-Silage, dann Gras-Silage und zum Schluss Heu. Noch vor 60 Jahren wurde Milchvieh hauptsächlich mit Heu gefüttert. Denn frisches Futter haltbar zu machen, wäre extrem aufwendig gewesen. Also trockneten die Bauern das Gras, das wichtigste Futtermittel, zu Heu. Es wurde durch die Trocknung leicht, transportabel und haltbar. Allerdings ging durch das Trocknen und das häufige Wenden auch einiges der wertvollen Pflanzenbestandteile verloren, fiel einfach zu Boden, bevor das Heu fertig war. Heute werden Rinder hauptsächlich mit Silage gefüttert. Verbreitet sind vor allem die Mais- und die Grassilage. Und Silage entsteht durch die Fermentation frischer Pflanzen unter Sauerstoffabschluss, also in einem luftdichten Behälter. Eingemachte grüne Pflanzen sozusagen, eine Sauerkonserve. Und dazu gibt es im Wesentlichen zwei Methoden. Entweder man wickelt das Material als Ballen in Folien. Ihr kennt bestimmt die großen weißen, walzenförmigen Rollen auf den Wiesen. Die Kinder nannten sie immer Elefantenklo-Rollen. Oder eben man vergärt die Silage in sogenannten Fahrsilos, riesige rechteckige Betonbehälter, ebenerdig, die oben und vorne offen sind und die man mit dem Traktor befahren kann. Heute gibt es sie auf fast jedem Hof. Mais oder Gras werden frisch geerntet, klein gehäckselt, ins Silo gekippt, verteilt und dann mit Schleppern oder Walzen so lange gewalzt, bis keine Luft mehr drin ist. Eine Arbeit, die übrigens viel Spaß macht. Und dann wird das Ganze mit Folie und Autoreifen zugedeckt und das ist der Grund, warum Silage ein relativ modernes Futtermittel ist. Man braucht dazu, egal ob man in Ballen oder in Fahrsilos siliert, große Kunststofffolien. Und die gibt es jedenfalls in bezahlbar eben erst seit den 70er Jahren. Und genau wie Sauerkraut gärt das Material jetzt im eigenen Saft. Es entsteht Milchsäure, es entsteht ein wenig Essigsäure und nach einigen Wochen ist die Silage fertig. Gute Silage ist appetitlich. Riecht angenehm nach frischem Brot. Es ist ein Naturprodukt, ist nahrhaft, schmeckt gut. Die Tiere mögen gute, frische Silage ausgesprochen gern. Das Füttern dauerte rund 2 Stunden. Parallel wurde gemolken und wenn alle Kühe nach dem Melken zum Fressen da waren, fegte ich den Futtergang sauber, machte das Licht aus, hängte die Heugabel an die Wand. Feierabend. Eine große Herde zufriedener, satter Tiere hat etwas sehr Friedliches. Helmuts Betrieb war einer der technisch am besten ausgerüsteten Bauernhöfe in der Region. Und das war eine der Voraussetzungen dafür, dass er große Aufträge für die Riedpflege bekam. Bis heute nimmt der Staat viel Geld in die Hand, um die unter Naturschutz stehenden Riede, also die Schilfbereiche am Rand des Bodensees zum Beispiel, zu pflegen. Das heißt, sie werden gemäht und zwar am besten im Winter, wenn der Boden gefroren ist und die Traktoren nicht einsinken. Aber warum pflegen wir Riede? Warum mähen wir Naturschutzgebiete eigentlich? Das ist doch Natur pur. Wofür braucht es da menschliche Unterstützung? Die Wahrheit ist, es ist eben nicht Natur pur, sondern wir erhalten diese Gebiete dadurch künstlich in einem Status, der eigentlich vollkommen instabil ist. Ökologisch betrachtet sind das nämlich verlandende Flachwasserzonen. Und wenn man sie nicht mähen würde, dann würde es dort wuchern. Dornengestrüpp würde sich ansiedeln, immer mehr organische Substanz würde mit Laub und verrottendem Totholz auf den Boden fallen, Humus würde entstehen, der Boden würde sich immer höher über den Grundwasserspiegel aufbauen, Verlandung eben. Deshalb würde es immer trockener und erdiger werden und am Ende stünde dort ein Wald. Mit der Riedpflege verhindern wir also, dass Wald entsteht. Wir wollen diese Gebiete offen halten. Warum? Wegen des Artenschutzes. Die Riedpflege ersetzt heute das, was früher die Landwirtschaft war. Jedes Jahr zog man ins Ried und erntete Schilf für die Einstreu im Stall. Flurnamen wie Streuhau zeugen heute noch davon. Und so entstanden die offenen Riede. Sie sind das Ergebnis von Bewirtschaftung durch den Menschen. Würden wir der Natur ihren Lauf lassen, dann würden die Arten, die heute im Ried leben, schnell verdrängt werden. Enziane, Orchideen, Brachvögel würden verschwinden. Stattdessen würden dort Buchen, Waldmeister, Schwarzspecht einziehen. Unsere Riede sind also das Ergebnis von Kultivierung. Sie sind Kultur. Und die Kultur, von der sie heute noch zeugen, ist die landwirtschaftliche Kultur einer bestimmten Region einer vergangenen Zeit. Und so verhält es sich nicht nur mit den Rieden am Bodensee, so ist es auch mit den Trockenrasen, die einst durch die Beweidung mit Schafen entstanden sind, oder mit Niederwäldern, die durch die Beweidung von Wäldern mit Schweinen entstanden sind. So ist es mit Hecken, die die Felder beschützten und begrenzten. Und so ist es mit Baggerseen, die durch das Ausbaggern von Kies entstanden und zu völlig neuen Ökosystemen führten. Wir nennen solche Lebensräume Naturschutzgebiete, aber eigentlich sind sie Kulturschutzgebiete. Ja, und diesen Teil 1, das Dorf, den erzähle ich eben aus der Perspektive eines Kindes und Jugendlichen, der in einem Dorf aufgewachsen ist, aber eben auch aus der Perspektive eines Auszubildenden. Ich habe ja Landwirtschaft gelernt und das sind eben die Themenbereiche, die ich in diesem Kapitel erzähle und bearbeite. Und dann kommt der Teil 2, da handelt es jetzt um die Natur, also die Basics von Ökologie, wie funktioniert das? Und auch dieses Kapitel habe ich zeitlich aufgebaut, so wie ich die Dinge erfahren und gelernt habe. Und meine Lehre war zu Ende und da beginnt jetzt Teil 2 Natur. Ich hatte meine Gesellenprüfung mit Auszeichnung bestanden, das fühlte sich gut an. Der Satz meines älteren Kollegen ging mir immer wieder durch den Kopf. Den Gesellenbrief nimmt dir keiner mehr. Ich war inzwischen 20 Jahre alt und ich hatte genug in der Landwirtschaft gesehen und gelernt, um zu wissen, dass es dort keine Perspektive gab, die für mich in Frage kam. Einen Hof hatte ich nicht, einen Hof kaufen war undenkbar, ich besaß einen kleinen Bausparvertrag und einen alten Fiat Panda, sonst nichts. Es war etwa 10 Jahre vor Google. Ich suchte eine Stelle als Zivi im Umweltbereich. Von irgendjemandem bekam ich eine mit Schreibmaschine geschriebene Liste von Adressen und Telefonnummern, Naturschutzverbände, Umweltbildungseinrichtungen, Nationalparks. Alles irgendwie interessant. Aber eine Ausschreibung faszinierte mich ganz besonders. Das Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung in Garmisch-Partenkirchen hatte eine Zivi-Stelle für die Wartung der Messstationen auf den Bergen rund um Garmisch. Ich bewarb mich. Ich musste etwas Überzeugungsarbeit leisten, aber ich bekam die Stelle. Die Messstationen, die ich wartete, waren damals noch nicht online. Nichts war damals online. Mein Job war also zum einen, die Daten von Messgeräten und der Rechner auf Disketten zu sichern und ins Tal zu bringen. Und zum anderen kalibrierte ich die Messgeräte. Und das ging so. Damit weltweit vergleichbare Ergebnisse erzeugt werden konnten, wurden weltweit sogenannte Prüfgase ausgetauscht. Und zwar in großen, hüfthohen, schweren Gasflaschen. Wir bekamen zum Beispiel eine Flasche mit CO2-Prüfgas mit 386 ppm CO2, also Parts per Million, die Konzentration von CO2 in der Luft. Also eine Gasflasche, die zuletzt in Paris oder auf den Malediven in einer Messstation für die Kalibrierung verwendet worden war. Die Gasflasche war sozusagen zu Gast bei uns. Sie wanderte um die Welt. Mein Job war es, diese Flasche auf unsere Messstation zu bringen, mit einem Geländewagen oder zu Fuß durch den Tiefschnee. Oder einfach so mit der Seilbahn und dann auf der Schulter wie ein Tourist den Berg rauf und runter. Und das entsprechende Messgerät anzuschließen und dann statt der Außenluft das definierte Prüfgas zu einem definierten Zeitpunkt für einige Minuten über das Messgerät laufen zu lassen. So wurde und so wird meines Wissens bis heute sichergestellt, dass die weltweiten CO2-Messwerte miteinander vergleichbar sind. Ich fand das alles großartig. Anstehende Aufgaben löste ich wie ein Landwirt. Eines Tages war der Gipfel des Wangs, der Wang ist der Hausberg, eigentlich einer der Hausberge von Garmisch, wo eine unserer Stationen stand. Eines Tages war der Gipfel des Wangs tief verschneit und eigentlich hätte an diesem Tag frisches Prüfgas zur Station gebracht werden müssen. In der Teambesprechung morgens hieß es, Wank müssen wir ausfallen lassen, da hat's einen Meter neue Schnee, da kriegen wir die Flasche nie hin. Ich sagte, doch, kein Problem, ich bringe sie rauf. Ich dachte an die Pistenraupe oben auf dem Gipfel. Für die Raupe wäre das kein Ding, ich lud die Gasflasche mit Professor Keelings wertvollem hawaiianischen CO2-Prüfgas auf meinen Pickup, fuhr zum Getränkemarkt, kaufte eine Kiste oder oberbayerisch ein Tragerl Paulaner Helles und brachte beides zur Seilbahn. Dort erntete ich die ersten grinsenden Kommentare der Seilbahnmitarbeiter. Schließlich trug ich morgens um 9 auf der rechten Schulter meine Gasflasche, in der linken Hand eine Bierkiste. Wird bestimmt ein harter Tag da oben. Irgendwas in der Art haben sie mir wohl zugerufen. Direkt zum Ende meines Zivildienstes hatte ich meinen Studienplatz im Fach Forstwirtschaft in Weinstephan bekommen. Nur ein Wochenende lag dazwischen. Ich packte meine Sachen in Garmisch und zog im Herbst 1993 nach Freising. Just in diesem Jahr wurde der sogenannte Försterbau, ein flaches Gebäude aus dunkel gestrichenem Holz mitten auf dem Campus, wegen Belastung mit Schadstoffen aus Holzschutzmitteln für immer geschlossen. Für uns hieß das, wir würden unser gesamtes Studium in Provisorien und zu Gast in anderen Fakultäten verbringen. Wir waren manchmal bei den Landwirten, manchmal bei den Brauern. Dazu wurde für unseren Studiengang eine maximal schmucklose Gewerbeetage im Freisinger Industriegebiet angemietet. Die gesamte Sammlung des Studiengangs Forstwirtschaft, Rinden und Holzklötze, Jagdwaffen, die komplette Kollektion ausgestopfter Säugetiere, hunderte verschiedener Insekten und sämtliche Vogelarten waren hier untergebracht und auf uns warteten gleich zur Begrüßung im ersten Semester zwei unter Förstern legendäre Ersti-Prüfungen, der Klötzchenschein und der Vögelschein. Handtellergroße Holzklötze aller einheimischen Baumarten anhand des Holzes erkennen und Vögel aller Art und Größe im Prachtkleid, im juvenilen Stadium, im Winterkleid und so weiter identifizieren. Initiationsriten für Forststudies halt. Es dauerte aber nicht lange, bis es wirklich spannend wurde. Die Fächer Zoologie, Wildbiologie, Ökologie und später Waldbau bauten im Lauf des Studiums aufeinander auf und waren für mich das Interessanteste, das ich bis dahin je gelernt hatte. Ich verpasste keine Minute, ich inhalierte das Wissen. Zum Beispiel das Räuber-Beute-Verhältnis. Das Räuber-Beute-Verhältnis beschreibt in der Ökologie den Zusammenhang zwischen Populationen von Raubtieren einerseits, zum Beispiel Mäusebussarden, und Beutetieren andererseits, zum Beispiel Mäusen. Gibt es in einem Jahr viele Mäuse, haben die Bussarde viel zu fressen. Haben die Bussarde viel zu fressen, geht es ihnen gut. Ihre Fruchtbarkeit steigt. Bei vielen Tierarten verschiebt sich jetzt sogar das Geschlechterverhältnis des Nachwuchses. Je besser es ihnen geht, umso mehr Weibchen bringen sie zur Welt. Das heißt, sie können sich schneller vermehren. Auf einmal gibt es also in den Folgejahren mehr Bussarde. Mehr Bussarde fressen mehr Mäuse. Entsprechend wird die Population der Mäuse dezimiert. Irgendwann reicht es nicht mehr für alle Bussarde. Und diejenigen, die sich auf der Jagd am schlechtesten bewähren, werden schwächer. Entweder sie sterben gleich oder sie werden zumindest in ihrer Fruchtbarkeit beeinträchtigt. Die Bussarde werden wieder weniger. Weniger Bussarde? Da vermehren sich natürlich gleich die Mäuse und so weiter. Auf diese Weise ergeben sich wellenförmige Populationen von Raub und ihren jeweiligen Beutetieren. Der Mensch ist auch nur ein Tier und die Stadt ist auch nur ein Ökosystem. Die Frage, ob wir mit unserer Umwelt, ob wir mit der Natur gut umgehen, treibt uns um. Sie ist Ausgangspunkt vieler Konflikte und sie ist der Grund, warum heute zahllose Verwaltungsvorschriften, Verordnungen und Gesetze, NGOs, Verbände, Gerichte und Behörden über den Schutz der Natur wachen. Wir sind verunsichert. Sind wir gerade dabei, das letzte Stück Natur zu zerstören? Was machen wir falsch? Schließlich unternehmen wir seit Jahrzehnten große Anstrengungen im Naturschutz. Und wäre es tatsächlich, wie eine Bestseller-Autorin jüngst allen Ernstes vertrat, ökologisch am besten keine Kinder zu bekommen, weil die ja CO2-Ausstoß verursachen? Der Mensch ist auch nur ein Tier. Allerdings ein arg benachteiligtes Tier, langsam und relativ schwach, wenig geschützt gegen Umwelteinflüsse, empfindlich und eher anspruchsvoll gegenüber seinem Lebensraum. Der Mensch kann weder schnell laufen, noch kann er richtig schwimmen oder gar fliegen. Er kann ohne Wasser nur kurz überleben. Seine Sinne können mit denen eines ordentlichen Raubtiers nicht konkurrieren, aber eines hat dieses Tier den anderen voraus. Die Fähigkeit, immer weiter zu lernen, sich zu spezialisieren, Arbeit zu teilen und dann im Team zu arbeiten. Mit Hilfe dieser Fähigkeiten baut der Mensch sich Lebensräume. Geschützt vor Fressfeinden, denen er im Kampf niemals gewachsen wäre, geschützt vor Kälte und anderen Umwelteinflüssen, an die er nur unzureichend angepasst ist. Der Mensch hat das Bedürfnis, sich ein warmes, geschütztes Zuhause zu bauen, und viele davon nebeneinander und übereinander sind dann eben eine Stadt. Und das ist jetzt eine Schlüsselstelle für mich und auch eine Schlüsselerkenntnis, was jetzt kommt. Also ich sag, der Mensch hat das Bedürfnis, sich ein Zuhause zu bauen, und viele Zuhause neben und übereinander sind dann eben eine Stadt, klar. Und jetzt sage ich, dem Biber geht's ja ähnlich. Er watschelt an Land eher, als dass er laufen würde. Vom Sehvermögen eines Raubvogels kann er nur träumen. Fliegen kann er sowieso nicht. Und Fressfeinde in die Flucht schlagen oder sie gar töten und fressen kann er schon gar nicht. Aber schwimmen kann er meisterhaft. Er hat Schwimmhäute und einen Schwanz, der als Steuerruder dient. Ein ordentlich gefettetes, dichtes Fell, er kann unter Wasser Nase und Ohren verschließen und bis zu 20 Minuten tauchen. Er ist ein lautloser, schneller Gleiter und ausgezeichnet an das Leben im Wasser angepasst. Und er kann gewaltig nagen. Mit seinen meißelartigen, nachwachsenden Nagezähnen und einer Gebisskraft 6-mal größer als der des Menschen, fällt er bis zu 30 cm dicke Bäume in einer einzigen Nacht. Und dann baut er mit Holz. Damit er seinen Fähigkeiten und Talenten entsprechend leben kann, baut er sich seine Umwelt um wie kein anderes Tier. Und wo gerade noch ein Wald war, ist vielleicht morgen schon ein See, dank eines Dammes, mit dem sich der Biber einen passenden Lebensraum staut und den eine einzige Biberfamilie in wenigen Tagen errichten kann. Und dort, wo der Biber staut, herrscht Tod und Verderben. Nichts, aber auch gar nichts überlebt. Kein Baum, kein Gras, kein Farn. Kein Moos, keine Maus, kein Reh, kein Käfer kann weiterleben, wo der Biber einen See geschaffen hat. Stattdessen entsteht dort ein neues, ein aquatisches Ökosystem mit Fischen und Enten, mit Fröschen und Kröten, Eisvögeln und Muscheln, Rohrkolben, Schilf und Schachtelhalm, mit Pappeln und mit Weiden. Ist es jetzt besser oder schlechter? Weder noch. Es ist einfach anders. Ein anderes Ökosystem, ein anderes, neues Stück Natur. Auch jede Pflanze schafft sich ihr eigenes kleines Ökosystem, so gut sie das eben kann. Mit am besten können es die Bäume, die die unglaubliche Fähigkeit haben, sich mit Hilfe eines sehr stabilen Stammes, der sie trägt und versorgt, weit über die anderen Pflanzen zu erheben und ihr Blätterdach auszubreiten. So sind sie als erstes an der Sonne und können ihre Konkurrenten gnadenlos ausdunkeln, wie wir Förster sagen. Die bei uns dominanteste Baumart, die Buche, ist darin regelrecht brutal. Mit unbezähmbarer Kraft schließt sie jede sich bietende Lücke im Kronendach. Bis ins hohe Alter bleibt sie flexibel. Sie hat eine sogenannte plastische Krone. Und das ist ihr entscheidender Wettbewerbsvorteil. Wo Buchen in ihrem ökologischen Optimum sind, und das sind sie in weiten Teilen Deutschlands, da wächst nichts anderes mehr. Vielleicht noch etwas Waldmeister im Frühjahr. Aber alles andere hat keine Chance. Es ist das Recht der Buche, es ist ihre Natur. Auch der Biber hat das Recht, sich ein eigenes Ökosystem zu schaffen. Und mit dem oben beschriebenen sind seine Möglichkeiten nach allem, was wir wissen, weitgehend erschöpft. Auch wir Menschen haben das Recht, uns ein eigenes Ökosystem zu schaffen, eine Stadt zum Beispiel. Aber wir haben auch die Fähigkeit zu erkennen, wann, wie und warum wir das Ökosystem überstrapazieren. Deshalb muss für uns selbstverständlich sein, dieses Ökosystem unseren heutigen Möglichkeiten und Fähigkeiten entsprechend so weiterzuentwickeln, dass es uns, aber auch allen anderen Lebewesen und ihrer Umwelt weitestmöglich gerecht wird, dass es also, Achtung, nachhaltig genutzt wird. Und wenn wir Menschen gelernt haben, dass zum Beispiel die Nutzung fossiler Brennstoffe sowohl im wörtlichen Sinne nicht nachhaltig ist, weil nämlich die Vorräte endlich sind, als auch im übertragenen Sinne nicht, weil die Abgase das Weltklima zerstören, dann ist es unsere Pflicht, damit aufzuhören, so schnell wir das können. Wir sollten also damit aufhören, okay, aber womit sollten wir stattdessen anfangen? Vegane Autoreifen. Waldökosysteme sind hyperkomplex. Wald ist ein Wunder. Wald ist gleichzeitig stabil und empfindlich. Wald ist gleichzeitig bedrohlich und heimelig. Wald ist Lebensraum, Für die unterschiedlichsten Arten Wald ist ein Ort ständiger Konkurrenz und ständiger Veränderung. Wald kann man in seiner Gesamtheit verstehen und beschreiben. Wald kann man auch im Detail planen, aber nie präzise. Denn alles im Wald ist Leben. Alles hängt mit allem zusammen, genau wie in einer Stadt. Für mich ist jedenfalls klar, so wie der Biber sich seinen Lebensraum auf Kosten anderer Arten gestaltet, so gestaltet sich der Mensch seinen. Und das darf er auch, denn der Mensch ist ein Tier. Und deshalb ist die Stadt im Grunde eben auch nur ein Wald, ein ungewöhnlicher Wald, zugegeben. Aber wir sind ein Teil der Natur und deshalb ist eine Stadt auch ein Teil von ihr. Auch Beton ist Natur, er wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Auch Erdöl ist ein natürlicher Rohstoff, was denn sonst? Ja, das ist ein provokanter Gedanke. Ich halte ihn aber für wichtig, denn mir scheint, wir stecken in einem Schubladendenken fest. Natur ist gut und lieb und schützenswert. Mensch ist schlecht und schädlich und muss draußen gehalten werden. Früher war gut, heute ist schlecht. Öl ist schlecht, Strom ist gut, Fleisch ist schlecht, vegan ist gut. Kürzlich las ich in der FAZ ein Interview mit einer Kosmetikhändlerin, die auf die Frage nach der Bedeutung von veganer Kosmetik sagte: Vegan? Was heißt das schon? Mein Autoreifen ist auch vegan. So richtig. Wenn wir uns der Frage nähern wollen, wie wir Menschen in immer größerer Zahl auf der Erde gesund, nachhaltig und in Frieden leben können, dann müssen wir dringend unseren heutigen Begriff von Natur in Frage stellen. Wir sind Natur. Unsere Umwelt ist ebenfalls Natur. Unser Ziel muss sein, unsere eigene Umwelt zu schützen, also das Überleben der Menschen auf dem Planeten sicherzustellen. Was denn sonst? Und wenn wir das schaffen wollen, dann müssen wir endlich aufhören, Mensch gegen Natur auszuspielen oder umgekehrt. Wir müssen gesamthaft denken, wir müssen das Gesamtsystem betrachten. Es hat keinen Sinn und es lähmt uns, wenn wir nur in Sektoren denken. Das eine Amt schützt die Denkmäler, das nächste Amt schützt die Naturschutzgebiete. Das dritte schützt Naturdenkmäler, das vierte schützt bedrohte Arten, das nächste die Gewässer und so weiter. Mit dieser Art des Denkens tun wir uns schwer, unsere Ziele zu erreichen. Wir tun uns schwer, genügend Photovoltaikanlagen und Windräder zu bauen. Wir tun uns schwer, Stromtrassen zu bauen, die wir dringend brauchen, um Windstrom vom windreichen Norden in den windarmen Süden zu bekommen. Wir stehen uns selbst im Weg. Ja, vielleicht tötet ein Windrad hin und wieder einen Milan. Der Milan ist gut, also ist er zu schützen. Das Windrad bedroht den Milan, also ist es schädlich, also darf es hier nicht stehen. Echt nicht? Aber es produziert Strom für 4000 Haushalte. An fast allen Orten gibt es eine oder mehrere Kollisionen mit solchen Schutzgütern. Tiere, Pflanzen, Denkmäler, Gewässer, Schutzgebiete, klagende AnwohnerInnen. Wenn wir nicht bereit sind, unseren eigenen Begriff von Natur, unser Verständnis von richtig und falsch, unser Wertesystem ein Stück weit neu zu denken, dann haben wir keine Chance, echte Nachhaltigkeit und echte Klimaneutralität zu erreichen, weil es uns dann nicht gelingen wird, die notwendige Infrastruktur herzustellen. Wir brauchen für manchen Radweg inzwischen 10 oder mehr Jahre. Der Bau eines neuen Bahngleises ist in Deutschland heutzutage ein Projekt für mehrere Generationen. Liebe Leute, so geht es nicht weiter. Soweit für heute aus meinem Buch Menschenschutzgebiet, erschienen bei Goldmann im Herbst 2024. In der nächsten Folge geht's um den Rest des Buches und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus dem Baumhaus. Euer Uli Burchardt. Tschüss.